Und ich frage jetzt am besten gleich mal John, und Juliane ist auch im Studio, was denn der Eindruck war, als ihr gestern beim Domplatz wart. Wir wollen jetzt nicht zu viel über Zahlen sprechen, aber ob man gesehen hat, dass es deutlich weniger gewesen ist. Also die Zahlen sind zur Erinnerung so, vor 2 Wochen sprach man von 8.000, jetzt sagt man nur noch die Hälfte 4.000. Also hat man gemerkt, dass da nicht so viele Leute da sind?
Schwer einzuschätzen. Der Domplatz ist einfach ein neuer Platz. Da haben wir die noch nicht gesehen, außer bei ihrer ersten Demonstration, als sie losgelaufen sind. Insofern ist es schwierig, da jetzt abzuschätzen, wie viel mehr oder weniger das gewesen sein könnten im Vergleich zu den Wochen davor. Die Zahl 10.000 schwebte bei denen rum, würde ich nach wie vor sagen, war es nicht. Aber was du eben vorgelesen hast an dieser Artikel, dass Brandner gesagt hat, der Platz ist proppenvoll, habe ich gehört und habe ich auch in dem Moment schon Kopf geschüttelt, weil das stimmte einfach nicht. Also es war tatsächlich so, dass vielleicht ein Drittel des Platzes voll war und auf den Domstufen standen auch noch ein paar irgendwann. Aber ja, ich würde jetzt auch keine Zahlenspielereien anfangen wollen. Wir warten einfach, bis die verlässlichen Zahlen von Crowdcounting da sind und dann kann man die verwenden auch.
Es ging auch bei dieser Frage nur, wir sagen ja deswegen auch mal vorsichtig mit Zahlen, um eine Tendenz, ob man in dem Fall aus irgendwelchen Gründen gesehen hat, dass es wirklich, also es sind immer noch genügend bei der AfD, ich glaube, das können wir festhalten, aber ob man irgendwie gemerkt hat, dass es, also der Domplatz war nicht proppevoll. Ich hörte auch, er konnte gar nicht proppevoll sein, weil er ja eh zur Hälfte auch abgesperrt war, also man hätte gar nicht den gesamten Platz ausnutzen können.
Das Bemerkenswerte an den Medienberichten ist ja, dass es ja da auch verschiedene Zahlen gibt, auf die sich bezogen wird. Und es wird sich eben aus der Vorwoche auf die Zahlen, auf die offiziellen Angaben der Polizei bezogen, die bei 8.000 lag, was wir ja für unrealistisch halten und was eben durch Crowdcounting auch, ich würde jetzt mal dieses Wort in den Mund nehmen, widerlegt wurde.
Wir wollen vielleicht erstmal über den Ort selbst sprechen. Zur Erinnerung, die Herbstoffensive, die sogenannte Herbstoffensive der AfD, gibt es seit dem 16. September, also seit gut einem Monat. Die hat angefangen auf dem Anger, war meistens dann aber vorm Landtag. Und jetzt war man das erste Mal auf dem Domplatz. Natürlich ein sehr wichtiger Ort in Erfurt. Und die Frage ist auch, Juliane, du hast schon gesagt, inwieweit man diesen Ort, diese Kirche auch, den Erfurter Dom, versucht hat, für sich zu vereinnahmen.
Muss ich leider ganz kurz korrigieren. Die erste Demonstration hat auf dem Domplatz angefangen. Das war der erste Treffpunkt.
Ach so, da ist man dann zum Anger.
Noch komplizierter und verwirrender. Da ist man dann zur Staatskanzlei gegangen. Erstmal vom Domplatz zur Staatskanzlei durch die Kettenstraße. Eigentlich war auch ein Aufmarsch angekündigt, aber dann auch nicht mehr angemeldet seit gestern. Wahrscheinlich einfach auch Sicherheitskonzept ganz, ganz schwierig. Komplexes Thema. Wie du schon sagst, der Ort ist natürlich interessant. Schon allein deswegen, weil eben auch die katholische Kirche und die evangelische Kirche zusammen sicher dagegen verwehren wollten, dass der Erfurter Dom in irgendeiner Art und Weise eine Kulisse bieten kann für die Demonstration der AfD. Und du hast es auch schon angedeutet, die AfD hat sich natürlich nicht lumpen lassen und hat das natürlich an jeder Stelle für sich vereinnahmt. Das hat sich leider auch komplett durch die gesamten Reden gezogen. Oder was heißt leider, ist ja eigentlich ziemlich egal, was die erzählen. Es ist meistens nicht so stichhaltig. Die gesamten Reden, und es war gestern, es wurde sehr viel geredet. Es gab insgesamt 5 RednerInnen. Wenn man jetzt mal Siebold und Brandner nicht als komplette Redner mit dazu zählt, die ja eher so eben die Auflagen verlesen und dann zwischendurch mal ein bisschen moderieren. Und es hat sich wirklich fast 2 Stunden hingezogen und fast jeder hat irgendwie die Kirche für sich vereinnahmt und generell ging es vor allem darum, die Gegner irgendwie zu zerlegen, beziehungsweise gegen die irgendwelches Zeug zu erzählen mit angeblichen Beweisen. Davon werden wir halt mehr hören. Ansonsten kam halt inhaltlich nicht viel. Also wer jetzt hören möchte, wer da alles verunglimpft wurde, der kann hier gern dranbleiben. Inhalte gibt's woanders, vielleicht im Parteiprogramm der AfD, aber selbst da vermute ich nicht allzu viele. Also kommen wir nochmal, wie gesagt, schon zu dem Dom und hören jetzt erstmal Herrn Siebert, Herrn Brandner und Frau Musal.
Bevor wir zur eigentlichen Kundgebung kommen, möchte ich Ihnen mitteilen, dass die katholische Kirche ihr donnerstägliches Friedensgebet auf den heutigen Tag vorgezogen hat. In diesem Gebet für den Frieden sollen auch die Glocken für den Frieden erklingen. Man will ein Zeichen für Toleranz und gegen Gewalt setzen. Wir, die AfD Thüringen, als Veranstalter dieser Kundgebung gehen selbstverständlich davon aus, dass auch die anwesenden Kundgebungsteilnehmer für den Weltfrieden sind.
muss dazu noch kurz sagen, die Wiebke Musal und ich, wir waren gerade auch, weil wir auch katholisch sind, ich muss das mal ganz offen sagen heute Abend, auch wenn mir das angesichts des Domes, den man nicht sieht, etwas peinlich ist. Die Wiebke Musal und ich waren beim Friedensgebet, das lief alles sehr fair und ordentlich ab. Danach gab es eine Prozession mit Kerzen, wir haben eine Kerze mitgebracht, die ist leider ausgegangen. Ich dachte, wenn der Bischof uns den Strom abstellt, dass wir wenigstens dann hier von der Osterkerze Licht haben, aber bisher brauchen wir den nicht. In dem Zusammenhang ganz kurz vielleicht noch, dass der liebe Gott für sein Bodenpersonal nichts kann und der Bischof zum Bodenpersonal gehört. Ich übergebe.
Ich werde nicht austreten, denn ich stehe ja zu meinem christlichen Glauben. Und wenn ich irgendwann austreten werde, dann nicht, weil ich meinen Glauben verloren habe, sondern weil die Funktionsträger, sage ich mal vorsichtig, in dieser Kirche verrottet sind, genauso wie die Politiker in unserem Staat. Oh, hey. Und in dem Zusammenhang möchte ich Herrn Bischof Neymeyer gerne einen Satz mit auf den Weg geben. Und dieser Satz ist: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Denn Nächstenliebe bedeutet nicht, dass man sich selbst aufgibt, sondern es bedeutet, dass man zuallererst sich selbst lieben muss und aus dieser Liebe heraus eben diese Liebe auch an andere weitergibt. Und das heißt für uns, dass wir selbstverständlich auf unserem Glauben beharren und auf unserer Identität beharren. Und das ist nicht nur christlich, sondern das ist auch Teil des christlich-abendländischen Weltbildes, was wir vertreten.
Soweit ein paar Originaltöne aus der gestrigen AfD-Veranstaltung am Erfurter Domplatz und wir können ja mal so ein bisschen nochmal das setzen lassen. Ich glaube auch die Hörer können für sich das einordnen. Was ich wieder interessant finde, das habt ihr ja auch schon zum Teil gesagt, dass man immer wieder von AfD-Seite versucht, nicht nur historische Brücken zu schlagen, sondern jetzt in dem Fall auch die Brücke zur Kirche. Also nochmal zu betonen, man sei ja katholisch, das Wort Nächstenliebe ist gefallen, man war auch vorher beim Friedensgebet mit dabei. Und. Also da steckt ja im Subtext drin, wir sind ja eigentlich gute Menschen.
Da steckt vor allem drin, wir sind das christliche Abendland und werden von dem unchristlichen Morgenland, das noch keine Demokratie gelernt hat, überrannt. Das ist auch dann die Argumentationslinie, die dann weitergezogen wird. Das hat Frau Musa jetzt schon angedeutet. Dieses Nächstenliebe bedeutet halt nicht Selbstaufgabe. Wir sind ja nur Patrioten. Wir sind ja auch nicht gegen andere. Wir sind nur dafür, dass wir selbst auch nicht zu kurz kommen. Da fühlen sich nämlich auch viele Menschen davon dann angesprochen. Und Höcke hat das dann auch nochmal später verdeutlicht. Das hören wir uns jetzt auch nochmal kurz an.
Herr Bischof Neymeyer, wissen Sie nicht, und die Kollegin hat es eben schon angesprochen, dass die größte verfolgte Gruppe in der Welt die Christen sind? Herr Bischof, wissen Sie nicht, dass wir hier heute Abend wieder zu Tausenden stehen, um Europa als christlich geprägten Kontinent und als Zufluchtort für verfolgte Christen zu erhalten? Herr Bischof, wissen Sie nicht, dass einer der größten Deutschen, darf man das noch sagen, dass es große Deutsche gegeben hat? Dass einer der größten Deutschen und ein persönliches Vorbild von mir, ich meine Martin Luther, der auf dem Reichstag zu Worms gegen die ganze damalige weltliche und geistliche Macht als kleiner Mönch gestanden hat. Und was hat er gesagt? Das, was ich heute auch sage, in eurem Namen, in Richtung Merkel, in Richtung aller dieser Versagerpolitiker in Berlin und Thüringen. Wir stehen hier, wir können nicht anders, liebe Freunde. Und Luther sagte noch etwas anderes. Er sagte, ich zitiere Martin Luther, man muss dem Teufel das Kreuz ins Angesicht schlagen. So weiß er, mit wem er umgeht. Zitat Ende.
Soweit Björn Höcke, der AfD-Fraktionsvorsitzende der Landes-AfD in Thüringen. Und ist auch ganz interessant, also was ihr auch schon gesagt habt, es wird direkt der Erfurter Bischof Ulrich Neimeyer angesprochen. Es gibt wieder, also inzwischen kennen wir ja unseren Björn Höcke auch ein wenig nach den ganzen öffentlichen Auftritten. Nicht zuletzt, da konnte man der Bundes...
Bitte? Das ist nicht mein Björn Höcke.
Pardon, das war jetzt ein wenig in Anführungszeichen gesetzt, aber wir haben ja immer wieder versucht, auch die Reden zu analysieren, und wir sind jetzt nun auch keine Rhetorikexperten, aber wir wissen zumindest, dass da immer wieder aus dem gleichen Baukasten gegriffen wird. Der Baukasten heißt eben, er ist Geschichtslehrer und er liebt es, historische Vergleiche zu historischen Situationen anzustellen, aber auch zu historischen Persönlichkeiten. Man kann sagen, unter Martin Luther macht das nicht mehr.
Und es ist hier auch gut zu hören, dass die Kirche nicht nur, dass nicht nur versucht wird, die Kirche zu vereinnahmen, sondern dass es halt wirklich in beide Richtungen geht irgendwie. Also man weiß halt auch gar nicht so richtig, wofür die Leute jetzt applaudieren irgendwie, weil auf der einen Seite wird natürlich die Kirche aufs Übelste beleidigt und beschimpft. Das hat man auch von Brandner zum Beispiel gehört, der über die gesamte Veranstaltung sowieso über den Bischof hergezogen ist und meinte, der würde jetzt in seinem Dom vagabundieren. So ein wörtliches Zitat, und auch
dann Irrlichtern herumirren.
Irrlichtern, vagabundieren, und dann was hat am Ende der Veranstaltung, genau, was treibt der Bischof wohl jetzt in seinem dunklen Dom? Und dann hat er irgendeine sexuelle Anspielung gemacht, das war irgendwie ganz, ganz ekelhaft. Ich möchte noch was aufgreifen aus dem Ausschnitt, den wir noch vorher gehört haben, und zwar von Frau Musa, weil das für mich von der Argumentationslinie auch wieder sehr erinnert an Höcke, der sanft nach Berlin gehen will und sanft der Frau Merkel erzählen will.
Ganz höflich will man das sagen.
Genau, ganz höflich will man ihr sagen, Merkel muss weg, Merkel muss weg. Das hatte, so ähnlich hatte das Frau Musa jetzt auch in ihrer Rede drin, nur nicht mit Merkel, sondern mit den Funktionsträgern der Kirche, wie sie nannte. Denen wollte sie nämlich vorsichtig sagen, dass sie verrottet sind. Man gibt sich den Anschein des Saubermanns irgendwie, indem man irgendwie behauptet, man wäre friedlich und vorsichtig, aber das Vokabular, das verwendet wird, ist halt alles andere als das.
Was ich auch noch bemerkenswert fand, was wir jetzt hier nicht komplett mit dabei haben, ist, dass es auch einen größeren Teil gab, ich weiß jetzt nicht mehr, in wessen Rede, in der es um Antisemitismus ging, und dass dieser ja von links käme. Und wenn man sich jetzt eben mit den historischen Tatsachen, die wir im Moment so als Tatsachen zumindest erachten, nämlich dass Martin Luther ja jetzt auch nicht unbedingt der semitenfreundlichste Mensch der Welt war, ist das so ein kleines, also ein interessantes Detail, dass das jetzt eines der größten Vorbilder von Björn Höcke ist.
Wo man, wie gesagt, da aufpassen muss, in dem Fall kann man da einiges draus schließen, aber ich habe immer das Gefühl, Björn Höcke zitiert sonst welche Persönlichkeiten, auch schon Willy Brandt, ich weiß nicht, das ist dann völlig wurscht, je nachdem, aus dem Kontext gerissen passt da vieles, da kann man jeden zitieren, und man will dann sicherlich manchmal auch den politischen Gegner ein bisschen ärgern, die man sagt, das hat aber auch euer Willy Brandt oder euer Helmut Schmidt gesagt.
Das ist eben diese Zwiespältigkeit zwischen, wir vereinnahmen eigentlich alles und jeden, so wie es uns passt in den Versatzstücken, und geben uns damit eben diesen Anstrich, was John auch eben gerade schon gesagt hat. Aber andererseits hetzen wir eben auch gegen jeden. Es wurde auch viel gegen die Kirche gehetzt. Nicht unbedingt die Kirche an sich, sondern das Bodenpersonal oder wie auch immer es betitelt wurde teilweise. Ja, und das ging dann eben weiter, zum Beispiel mit einem altbekannten Thema, nämlich der Lügenpresse.
Ich muss jetzt zum Thema Thüringer Allgemeine kommen.
Oh. 13% Ausstieg. Lügenpresse! Lügenpresse!
Lügenpresse! Lügenpresse! Ihr wisst, dass die Thüringer Allgemeine zusammen mit ihren Verbundzeitungen, die ich jetzt nicht aufzählen muss, eine marktbeherrschende Stellung in Thüringen hat. Sie hat ein Monopol in der Presse in Thüringen. Und dieses Monopol hat es letzte Woche abgelehnt, zum ersten Mal abgelehnt, eine Anzeige zu schalten, mit der wir als AfD Thüringen für diese Demonstration werben wollten.
Ja. Abbestellen! Abbestellen! Abbestellen!
Abbestellen! Abbestellen! Abbestellen!
Abbestellen! Abbestellen!
Wir werden mit allen Mitteln, die uns das Recht erlaubt und einräumt, gegen diese Absicht vorgehen, unsere politische Willensbildung, zu der wir mit über 10,6% in den Thüringer Landtag gewählt worden sind, zu verhindern und zu boykottieren. Und ich sage in aller Deutlichkeit, ein demokratischer Rechtsstaat, der kann nur lebendig sein, wenn er Pressefreiheit hat. Und ein Quasi-Monopolist, der seine Marktstellung so unverschämt ausnutzt, der missbraucht seine Macht als vierte Gewalt im Staat, liebe Freunde. Ja, ich weiß nicht, wer von euch die Thüringer Allgemeine noch liest.
Ich nicht. Ich nicht.
Ihr könnt ja mal ein bisschen Werbung in eurem persönlichen Umfeld machen. Werbung dafür, dieses Käseblatt vielleicht doch mal zu kündigen. Dankeschön.
Das gefällt Raue nicht. Das
gefällt Raue nicht. Die journalistische Arbeit der TA lässt zu wünschen übrig. Ich möchte mal den Redakteur Mirko Krüger ansprechen. Herr Krüger, sind Sie heute da? Nein, er würde jetzt wahrscheinlich auch nicht Ja rufen.
Der Davis ist da.
Und in seinem ganz aktuellen Artikel, der auf der Titelseite der TA heute erschienen ist, hat er es in meinen Augen wirklich an journalistischer Redlichkeit fehlen lassen. Und ich will euch das auch belegen. Ich möchte meine Aussage belegen. Er schreibt, die AfD wolle auf dem Domplatz marschieren. Ach so, Herr Krüger. Nein, Herr Krüger, Sie haben das vielleicht nicht mitgekriegt. Vielleicht sollten Sie etwas gründlicher recherchieren. Das gehört ja auch zum journalistischen Ethos, nicht wahr? Wir gehen heute noch nicht mal spazieren. Das ist eine Standdemo, Herr Krüger. Schon mitgekriegt?
Also wir haben gehört, das war gestern eine Standdemo der AfD, sagt nochmal der Fraktionsvorsitzende der AfD im Thüringer Landtag, Björn Höcke. Und das ist ja ganz interessant. Ich weiß immer nicht, ob es daran liegt, dass man sich jetzt persönlich und auch beruflich sehr viel mit Björn Höcke beschäftigt. Aber das Thema Lügenpresse taucht immer wieder auf. Und mir geht's auch so. Ich weiß aber nicht, ob es euch so geht und auch den anderen vielleicht, die dazuhören. Ich finde, das sind schon Abnutzungserscheinungen auch da in seinen Reden. Also du hast ja letztens auch gesagt, John, vor 2 Wochen, der Auftritt war auch schon so, dass man dachte, so langsam kennt man es dann auch.
Vor allem in seinen Belegen. Er nannte das jetzt einen Beleg dafür, dass ja das eine Lügenpresse sei. Der Beleg ist ein bisschen dünn, denn das Wort marschieren, das haben wir ja nun mal auch des Häufigeren aufgenommen während der Reden. Und ich kann mich da auch noch sehr eindeutig dran erinnern. Wir haben es jetzt nicht nochmal rausgesucht, denn wir haben über Nacht.
Also er hat quasi selber gebraucht, das Wort marschieren. Und das fällt ja auch mal so auf, er hängt sich jemand Dingen auf, auch wenn das in dem Fall falsch war. Aber das ist sozusagen eine Kleinigkeit. Er hat sich ja auch schon darüber aufgeregt, dass er beim falschen Vornamen zitiert wurde, nicht Björn, sondern Bernd. Das ist natürlich falsch, aber das ist natürlich nicht grob falsch, dass hier eine ganze Sache falsch dargestellt wird.
Und es ist ja auch, also er meint, die journalistische Arbeit lässt zu wünschen übrig. Das Ding ist aber zum einen, was Juliane gesagt hat, marschieren ist erstmal ein Begriff, den sie selber häufig gebraucht haben. Zum zweiten war es nicht immer eine Standkundgebung und war auch nicht immer als Standkundgebung angemeldet. Das heißt, ich weiß nicht, wann der Artikel erschienen ist, aber ich halte es jetzt nicht für total irrsinnig, dass man da marschieren hinschreibt, wenn eigentlich gesagt wurde, dass sie ja vom Domplatz zur Staatskanzlei laufen wollen. Was man jetzt am letzten Ausschnitt von Höcke ganz gut gehört hat, finde ich, das kann man auch sozusagen als Beispiel für fast die ganze Rede nehmen, ist, dass Höcke relativ wenig inhaltlich macht. Also er übt sich im Witzchen erzählen, ne? Hat man ja eben gehört, sehr, sehr schön, wie er versucht, das auch auszukosten und auszuschmücken und sich so ein bisschen lustig zu machen. Also an Inhalten fehlt es da weitestgehend und er hat so seine Person oder Institution die er dann angreift. So, er zitiert dann den TA-Artikel und baut das ganz lange aus. Oder er geht nochmal gegen Jauch oder was weiß ich, oder gegen die Kirche. Aber von dem, weswegen die da auf dem Domplatz stehen, nämlich Asylpolitik, kriegt man in seinen Reden nicht mehr besonders viel mit. Und noch eine ganz kurze Sache, bevor Juliane dann auch wieder einsteigen darf. Er hat am Anfang geredet von der TA zusammen mit ihren Verbundszeitschriften oder Verbandszeitschriften und hat dann die Sachverhalte einander gegenübergestellt, dass sie eine Anzeige schalten wollen gegenüber Pressefreiheit und journalistischer Redlichkeit. Was ja absoluter Unsinn ist, weil eine Anzeige ist Werbung und hat mit Journalismus überhaupt gar nichts zu tun. Das heißt, wenn die TA sagt, wir wollen diese Anzeige hier nicht veröffentlichen, hat das mit Pressefreiheit überhaupt nichts zu tun, hat das mit journalistischer Arbeit auch überhaupt gar nichts zu tun. Das ist das eine. Das andere ist, dass Höcke selber vor wenigen Tagen noch ein großes Interview in der TLZ hatte, wo er fast die ganze Seite gefüllt hat mit, also wo es ihm anscheinend dann doch recht ist, dass die Lügenpresse seine Worte aufnimmt und er sich halt auch immer wieder zu denen hinbegibt. So, uns wurde ja auch ein Interview angeboten und mit anderen Medien wird das genauso machen. Er wird da immer wieder hingehen. Und was ich mich dabei immer frage, ist, wann fragen sich die Leute, die da stehen auf dem Platz, eigentlich mal, warum er überhaupt noch mit dieser Lügenpresse, mit diesen gleichgeschalteten Medien, warum er überhaupt noch mit denen redet, wenn er sie ja eigentlich so sehr verteufelt, wie er es immer wieder in seinen Reden tut.
Um es nochmal ganz deutlich zu sagen, das ist auch ein Punkt, auf den ich hinaus wollte, zur Pressefreiheit und auch zur freien Wirtschaft gehört, dass ein Unternehmen selbst entscheiden kann, welche Anzeigen es schaltet, zu welchem Preis. Das hat also mit dieser Pressefreiheit überhaupt nichts zu tun. Und was du eben auch gesagt hast, inhaltlich werden sie immer dünner. In diesem Ausschnitt hat man auch deutlich gemerkt, was eben oft zutage tritt, nur nicht immer für jeden, weil jetzt vielleicht nicht jeder so fit in Geschichte ist oder so, dass da einfach auch pseudo-intellektuell irgendwie einfach Begriffe in den Raum gestellt werden und deren Bedeutung einfach total verdreht wird.
Das ist auch interessant, wie gesagt, wenn man viele Reden, viele Auftritte von Björn Höcke verfolgt oder viele Interviews in Zeitungen liest, dann kriegt man wirklich immer so wiederkehrende Elemente mit. Und genau was du jetzt gesagt hast, Juliane, das stimmt absolut. So verhält sich eigentlich nur jemand, also der sich mit Fremdwörtern schmückt, der möchte andere, von denen er glaubt, die sind nicht so intellektuell, damit beeindrucken. Das ist ein Punkt. Und ein zweiter Punkt, auf John will ich auch nochmal eingehen. Den Eindruck habe ich allerdings auch, dieses sehr widersprüchliche Verhalten, auf der einen Seite aus dem Kontext gerissen von Lügenpresse zu sprechen, auf der anderen Seite sich permanent anzubiedern, dass man Interviews machen kann. Und das war ja auch interessant, es gab am Ende der Sendung von Günther Jauch ja ein kurzes Zwiegespräch auch nochmal zwischen ihm, Björn Höcke, und der NDR-Journalistin Anja Reschke, die auch nochmal betont hat, was er eigentlich möchte. Er ist, und so war es ja auch am Sonntag, er ist in der populärsten, meistgesehenen Talkshow-Sendung im deutschen Fernsehen zu sehen, bei Günther Jauch. Also da haben ihn mindestens 5 Millionen gesehen. Er konnte da alles sagen, er hat auch viel Redezeit bekommen und sprach dann trotzdem davon, dass das alles hier noch gleichgeschaltet sei. Und Anja Reschke hat dann auch gesagt, er ist so eingemauert in seiner Argumentation und das trifft es auch ganz gut, weil er nimmt ja nichts mit irgendwie, dass er irgendwie sagt, ja okay, ich muss mal ein bisschen zurückrudern, ich konnte bei Günther ja auch was sagen, ich konnte bei Menschen bei Maischberger was sagen, ja, er war auch mal bei Maybrit Illner, also das ist immer so aus dem Kontext gerissen auch alles, ne? Ursprünglich war ja wohl die Bundesvorsitzende, wenn ich es recht verstanden habe, ich weiß halt nicht, ob ich es recht verstanden habe, Frauke Petri angekündigt, die dann mit einem knappen Satz per Pressemitteilung hat verkünden lassen, sie komme doch nicht. Ich wusste jetzt aber nicht, ob sich das auf den gestrigen Termin bezog oder ob das eben in 2 Wochen am 4. November sein sollte. Auf jeden Fall hat sie nicht gesprochen und andere haben geredet.
Gestern hat die AfD gesagt, dass Frauke Petri leider nicht da sein kann. Deswegen haben sie adäquaten Ersatz gefunden, nämlich den Herrn Möller, den wir allerdings jetzt noch nicht hören, sondern später. Vor allem hat gestern die AfD-Landtagsfraktion gesprochen, eigentlich fast die komplette Landtagsfraktion, außer einer, der, also nicht die Landtagsfraktion außer einer, sondern es gab eine Ausnahme, die nicht zur Landtagsfraktion gehörte, und zwar der Herr Siechert aus Nürnberg. Der ist, glaube ich, der Kreisvorsitzende dort und hat sich natürlich mit dem Kernthema der sogenannten Asylkritik versucht zu profilieren.
Was wir schaffen, dank Angela Merkel, ist ein massiver Wirtschaftssektor Asyl, der auf Kosten von uns allen, den Steuerzahlern, finanziert wird. In Nürnberg gibt es die Firma Aro, deren Besitzer vielen vielleicht bekannt ist, denn er war lange Jahre Präsident des ersten FC Nürnberg. Dort sind 260 Menschen beschäftigt. Das Unternehmen ist insolvent und was passiert? Die Familie macht aus der Firmenzentrale eine Unterkunft für Asylbewerber, weil es wirtschaftlich lukrativer ist. Statt 260 Arbeitsplätzen jetzt 200 Asylbewerber mitten in der Stadt. Wenn es lukrativer ist, Asylbewerber auf Kosten von uns allen Steuerzahlern zu beherbergen, anstatt Teppiche zu verkaufen, dann läuft etwas gewaltig schief in unserem Land.
Da müsst ihr mir jetzt wirklich nochmal helfen, um das zu sammeln. Das war jetzt wieder ein Beispiel sozusagen aus Nürnberg. Aber wenn ich es so recht verstanden habe, war die Firma insolvent und der prangert dann an, dass dann das Gebäude dann für Asylbewerber genutzt wird. Also ich habe es jetzt ehrlich gesagt, ich konnte jetzt nicht ganz folgen, warum das jetzt ein Aufreger ist. Also es ist ja nicht so, dass man gesagt hat, Zwangsräumung der Firma, hier kommen Asylbewerber rein.
Ja, aus unserer Sicht war der Aufreger eigentlich auch, dass er sich komplett widerspricht und ein Ding aus etwas macht, was eigentlich überhaupt kein Ding ist, nämlich dass eine Firma insolvent ist und die Eigentümer eben entscheiden, dass die Firmenzentrale oder was es jetzt genau für Gebäude waren, für Asylbewerber zur Verfügung steht und damit auch gleichzeitig noch Geld verdienen wieder. Natürlich nicht mehr für die Firma, aber die ist ja bereits insolvent. Es wird halt so getan, als würden jetzt diese 200 Leute entlassen werden.
Das meine ich, genau.
Um die AsylbewerberInnen dort einzuquartieren. Das ist so absurd, aber die Leute klatschen. Es funktioniert.
Das
leider.
Ist ja das, ich wollte jetzt gerade sagen, deswegen auch ein schönes Beispiel, das habt ihr auch schon beim letzten Mal gesagt, das ist ja so wie so eine dressierte Herde, die einfach gar nicht mehr hört, was gesagt wird, sondern nur merkt, jetzt wird's leiser, jetzt soll ich also noch nicht klatschen, jetzt wird's laut, egal was gesagt wird, ich klatsche.
Dazu auch nochmal ein schönes Beispiel aus der gestrigen Demonstration, das wir jetzt nicht mit haben, aber das ich trotzdem sehr bemerkenswert fand. Es ging bei einem Redner oder bei einer Rednerin, ich weiß es nicht mehr genau, um das Verhältnis Merkel-Erdogan, Deutschland-Türkei und dieses Bündnis, was da gerade geschlossen wird, damit die Grenzen abgesichert werden und so weiter. Und dieser Redebeitrag wurde unterbrochen von Sprechchören und jetzt lasse ich dich mal raten. Du darfst mal raten, welche Sprechchöre den unterbrochen haben.
Wir sind das Volk?
Nein. Drei Chancen hast du?
Oh, das ist jetzt wirklich, jetzt hast du mich, nee, ich weiß es nicht, was, Merkel weg.
Also, ne, Deutschland, Türkei, der Sprechchor, der es unterbrochen hat, war Ami, go home.
Das war jetzt ein bisschen gemein, weil so um die Ecke kann ich gar nicht denken, ehrlich gesagt.
Ich auch nicht. Aber war so. Also.
Es gibt anscheinend Leute, die das können. Und weil es so schön war, hören wir uns jetzt nochmal den Herrn Sichert an mit einer leichten Überschreibung.
Wir haben in Nürnberg bei uns, wo ich herkomme, ein Aufnahmelager, in das Asylbewerber von der Grenze direkt gebracht werden. Ein großer Teil dieser Leute ist verschwunden, bevor sie überhaupt richtig registriert sind und weitergebracht werden konnten. Und niemand in diesem Land weiß, wo sich diese Menschen wirklich befinden und wie viele es sind. Wir haben die Kontrolle über unser eigenes Land verloren. Und auch deswegen braucht es einen politischen Neuanfang. Und auch deswegen muss diese Regierung und Angela Merkel weg.
Sagt der Herr Sichert mit Erfahrung aus Nürnberg und wie gesagt, sehr interessant für mich. Ich höre die Töne ja zum Teil zum ersten Mal und verstehe da immer nicht so richtig. Also man muss auch sagen, das geht auch nochmal an euch, was so euer Eindruck ist. Also die Rednerliste war gestern jetzt auch nicht so stark bestückt, dass man irgendwie, gab es denn einen Redner, wo man so in Ansätzen dachte, hier wird's gefährlich in der Argumentation, weil die sich geschickt in der Grauzone bewegen oder so?
Ich glaube, dafür ist es wichtig, dass wir nochmal zurückkommen auf Frau Petri. Mein Eindruck war, dass halt, dass das System war oder der Gedanke dahinter in dieser Woche, dass wenn schon Frau Petri nicht kommt und die Leute nicht zieht mit ihrem Namen, dass man dann halt Masse statt Klasse macht. Also es waren halt wirklich sehr, sehr viele Redner, viel mehr als auf irgendwelchen anderen Demonstrationen davor. Siebold und Brandner, die ja eigentlich nur die Pausenclowns sind, die haben auch nochmal beide zwischendurch immer sehr, sehr lange geredet, fast noch eigene Reden gehalten, wenn man so will. Ja, wirklich, also Masse statt Klasse war so der Eindruck, den ich davon hatte.
Man kann es ja auch nur so ein bisschen spekulieren. Also ich habe schon das Gefühl, man wird das heute ja auch dann nochmal deutlicher hören in den verschiedenen Medienberichten, dass da was passiert ist, auch durch den Auftritt von Björn Höcke bei Günther Jauch. Weil wenn du jetzt sagst, Masse statt Klasse, das Gefühl habe ich dann auch. Man muss ja sagen, vor 2 Wochen bei der letzten AfD-Kundgebung waren ja noch Leute da, egal wie man sie findet, wie Alexander Gauland von der AfD Brandenburg, der schon gewichtig ist, und auch Armin Paul Hampel, der auch eine interessante Vita hat. Nicht, dass ich es gut finde, wo er jetzt gelandet ist, aber das waren schon auf jeden Fall noch andere Kaliber. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, man kann es nur spekulieren, man weiß ja nicht, was in der AfD-Zentrale da gerade so diskutiert wird, dass jetzt viele so merken, hey, wenn ich mich jetzt noch zum Höcke dazustelle, das ist jetzt nicht mehr so gut.
Wer allerdings noch geredet hat, wieder zum 2. Mal insgesamt, die war auch schon bei der 2. Demonstration mit dabei, war Frau Herold, und auch sie hat natürlich das Kernthema bedient.
Das Abendland ist vom Christentum und der Aufklärung geprägt und keinesfalls vom Islam. Und wir tun sehr gut daran, uns jeden Tag daran zu erinnern. Denn wer das vergisst, der redet letztlich dem Relativismus und damit einer multikulturellen Gesellschaft das Wort. Eine multikulturelle Gesellschaft aber ist eine Gesellschaft des Unfriedens. Deshalb sind wir gegen diesen Relativismus.
Sagt Corinna Herold, die AfD-Landtagsabgeordnete in Thüringen. Und auch hier geht es nochmal im Grunde ja so Töne, die auch Pegida ja anschlägt. Wir sind das christliche Abendland, wir und die da, die anderen. Also die Inhalte ähneln sich doch immer wieder sehr, nicht nur zu Pegida, sondern auch im Vergleich zu den Vorwochen, was man anspricht, wo man die Leute auch für mobilisieren will.
Zumal man auch sagen muss, also wenn sie schon das so verwendet und so argumentiert, das Abendland ist vom Christentum geprägt, dann ist da drin für mich schon eine Entwicklung zu erkennen. Das heißt, es gab mal ein Abendland, das noch nicht vom Christentum geprägt war. Ne? Also es musste ja erstmal vom Christentum geprägt werden. Und was spräche nach der Theorie eigentlich dagegen, dass es sich weiterentwickelt, dass es auch von anderen Kulturen, anderen Religionen geprägt werden kann?
Dagegen spricht ja aus deren Sicht immer der Extremismus in den anderen Religionen, wobei man natürlich dazu sagen muss, ich glaube, die katholische Kirche, wie sie jetzt im Vatikanstaat gelebt wird, wäre auch nicht das Land, in dem ich leben wollte. Und was ich auch gerne noch ergänzen würde, was ich eine bemerkenswerte Aussage finde, ist, dass sie ja gesagt hat, eine multikulturelle Gesellschaft ist eine Gesellschaft des Unfriedens. Das ist eigentlich etwas, wo sie eigentlich immer gegen die Linken hetzen, dass die ja Gleichmacherei betreiben. Und hier auf der kulturellen Ebene ist es genau das, was sie eigentlich wollen. Das heißt, es ist eigentlich nur eine Gesellschaft des Friedens für alle, die kulturell komplett gleich sind. Und wer ist das?
Ja, es taucht immer wieder auf, wenn man das verallgemeinert, dann sind es immer wieder Widersprüche und immer wieder eigentlich das Prinzip, ich reiße aus dem Kontext, wie ich es jetzt eben gerade brauche. Und wie gesagt, ich bin immer nur überrascht, man hört ja in den Tönen immer auch die Reaktion, dass überhaupt da hier und da noch applaudiert wird. Also das erstaunt mich wirklich, also auch so von der Dramaturgie her. Also da fehlt wirklich so das, wo man vielleicht auch selber als Gegner der AfD Angst hat und denkt, um Gottes Willen, jetzt haben sie hier wirklich einen Finger in die Wunde gelegt, über den es vielleicht wirklich zu diskutieren gilt, aber nicht in dieser Form. Aber das höre ich hier nicht raus in diesen Reden.
Wie Höcke das selbst bezeichnen würde, nämlich, dass sie ja absolut nicht rassistisch sind. Aber er hat einen schönen eigenen Begriff dafür gefunden, wie er sich selbst da bezeichnen würde. In dieser Hinsicht hören wir uns jetzt an.
Auf dieser Demonstration werden keine Menschen ausgegrenzt. Wir sind nicht ausländerfeindlich. Wir sind aber... Und das ist eine Selbstverständlichkeit auf der ganzen Welt, außer in diesem etwas wirr gewordenen Land. Inländerfreundlich, selbstverständlich sind wir das. Und ich begrüße an dieser Stelle ausdrücklich alle Teilnehmer mit ausländischen Wurzeln. Wir gehen auch auf die Straße für die gut integrierten Ausländer in diesem Land, die unseren Staat stabilisieren, die hier in Freiheit und Rechtsstaatlichkeit leben wollen und die genauso wie wir Angst haben vor den Folgen des Asylorkans, der gerade über unsere Köpfe hinweggeht.
Wieder eine, ich will nicht sagen Wortschöpfung, da muss man immer genauer gucken, ob das schon mal verwendet wurde, aber auf jeden Fall wieder eine sehr drastische Formulierung, ein Asylorkan, der da über Deutschland gerade hinwegfegt. Soweit Björn Höcke, eben gerade gehört von der AfD. Und das ist ja auch mal wieder der Versuch, Björn Höcke kennt ja seine Gegner und die Gegenargumentation, immer wieder der Versuch zu sagen, wir sind ja nicht ausländerfeindlich und dann immer wieder was entgegenzusetzen. In dem Fall, man ist ja inländerfreundlich und ich finde es ehrlich gesagt jetzt nur vom Hören her, das ist jetzt einfach meine persönliche Meinung, denke ich das immer so, es ist auch extrem anmaßend zu entscheiden oder wenn Björn Höcke glaubt, zu entscheiden zu dürfen, wer jetzt gut integriert ist und wer schlecht integriert ist. Ja, so nach dem Motto, die gut Integrierten, die heißen wir ja willkommen. Was ist denn gut integriert? Und die schlecht Integrierten, naja, die schieben wir irgendwie ab und heißen die nicht willkommen. Also ich finde es irgendwie seltsam, ja.
Woher wissen wir denn noch von den Leuten, die noch kommen, wer sich gut integrieren wird? Da können ja auch welche dabei sein. Die werden aber von Anfang an, ich bringe es halt immer wieder, weil ich finde, das ist eines der bemerkenswertesten Zitate der ersten Demonstration, wo er die Leute als zugewanderte Zumutung beschrieben hat, betitelt hat. So, und das widerspricht sich halt auch genau mit dem, was wir eben noch von Frau Herold gehört haben. Also, wir begrüßen irgendwie alle, die mit Migrationshintergrund hier sind und die sich gut integriert haben. Gegen Multikulti ist eine Gesellschaft des Unfriedens oder was Frau Herold da gesagt hat. Das widerspricht sich so eklatant, ich weiß gar nicht, warum die Leute da überhaupt noch applaudieren und das nicht mitkriegen.
Wir können aber jetzt mal uns etwas über, ich würde es jetzt mal als schlechter integrierte Inländer bezeichnen, anhören, wie drastisch dagegen vorgegangen wurde auf der letzten Demonstration der AfD.
Und ich sage es auch ganz offen, alle Behauptungen eines Näheverhältnisses oder einer Kooperation zwischen AfD und NPD sind politisch motivierte Diffamierungsversuche. Sie zielen darauf ab, der AfD und Ihnen das Versammlungsrecht deshalb abzusprechen, weil einige wenige rechtsextremistische Gruppierungen diese Demonstration in der Vergangenheit versucht haben, für ihre Zwecke zu nutzen und weil das natürlich bei einer so gigantischen Teilnehmerzahl nie vollständig unterbunden werden kann. Genau.
Meine Damen und Herren, eine ernste Ansage. Der Gerhard Siebold sagt mir gerade, hinten rechts sind Schlägereien im Gange durch Angriffe von außen. Aber es skandieren wohl auch hier ganz hinten rechts aus der Ecke wirkliche übelste Nazis, Nazisprüche in die Welt. Meine Damen und Herren, ich würde sagen, Nazis raus, Nazis raus, Nazis raus, Nazis raus, Nazis raus,
Nazis raus. Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus!
Also liebe Leute von der NPD, verpisst euch aus unserer Demo, ihr habt denn nichts verloren!
Soweit nochmal ein Ausschnitt von der gestrigen AfD-Kundgebung. Man sagt Nazis raus. Auch hier wieder ganz interessant. Wir reden zwar da wöchentlich drüber, aber ich finde das auch ganz spannend, dass man ja schon weiß, dass man sozusagen auch in der braunen Ecke fischt, da offenkundig auch Leute mit dabei sind. Du hast es ja auch mal wieder erwähnt, John, die offenkundig zum Beispiel der NPD zugehören. Und man versucht trotzdem aber öffentlich immer wieder, ich weiß nicht, ob das so zu tun ist, ob es ehrlich gemeint ist, Nazis raus, aber auf jeden Fall ist ihnen ja klar, dass die da sind. Und ihr habt ja auch immer wieder beschrieben, bei den Fotos hat man ja immer drauf geachtet, wie so eine stille Vereinbarung zu machen, die Nazis bitte nach hinten, dass die nicht zu sehen sind und das normale Volk in Anführungszeichen nach vorne, dass die Bilder eben scheinbar so aussehen, dass hier sich die Mitte der Gesellschaft trifft.
Es ist überhaupt nicht ehrlich gemeint und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass das einfach nur öffentlichkeitswirksames Gegröle ist, so von Brandner Seite. Also ich meine, er sagt direkt, Nazis verpisst euch, NPD-Leute verpisst euch Und das lässt sich ja leicht sagen von vorne von der Bühne, ne? Und das kriegen die Leute auch nicht mit, die da stehen. Ich habe es mitgekriegt, weil ich bin immer außen rum gelaufen, habe mal mehr weiter vorne gestanden, mal mehr links, mal mehr rechts, mal mehr hinten, habe mitgekriegt, wie viele Nazis da rumstanden. Und es waren meiner Einschätzung nach noch mehr als beim letzten Mal. Und die hat man aber vorne nicht gesehen. Und das ist dieses komische Verhältnis auch, wenn Brandner irgendwie vorne erzählt, er sieht den Domplatz voller Menschen. Wenn du da vorne stehst, vor der Bühne, du kannst ihm nur glauben, weil du es nicht überprüfen kannst. Du weißt gar nicht, was er erzählt. Und wenn er über Nazis spricht, die natürlich da waren, von denen er sich ja jetzt auch anscheinend distanziert hat, ins Mikrofon, sollte man ihm vielleicht häufiger mal nochmal vor die Nase halten in künftigen Tagen, und sagt, verpisst euch, dann ist das von seiner Seite aus leicht gesagt, aber die Ordner, die da rumlaufen, hätten locker schon die ganze Zeit vorher dafür sorgen können. Weil da liefen Leute rum, die man ganz eindeutig diesem Spektrum zuordnen kann. Ich habe wieder Köckert gesehen, ich habe wieder Wegmann gesehen, ich habe wieder Kotzert gesehen, ich habe wieder Kammler gesehen. Das sind Leute, die sind in der NPD, das sind Leute, die sind für Tygida verantwortlich. Die haben sich dahingestellt mit ihrem Tygida-Transparent und noch zwei weiteren Transparenten daneben, die ich nicht so genau lesen konnte. Aber wenn die schon daneben stehen und sich alle zusammen aufbauen, was wird wohl drauf gestanden haben so? Und die hatten die ganze Zeit die Möglichkeit, diese Leute ihrer Demonstration zu verweisen. Hätten sie tun können. Haben sie ja mit anderen Leuten auch gemacht. Und ist nicht passiert. Und man hat auch die ganze Zeit gesehen, dass da Ordner mit dabei waren. Es waren sogar unter den Nazis Leute mit Ordnerwesten, die teilweise noch die Transparente gehalten haben und hast du nicht gesehen. Also da wird definitiv kooperiert.
Das ist gut, dass du es nochmal so beschreibst, weil man sich eben fragt, wie weit die Kooperation geht, und du sagst eben eindeutig, es wird offenkundig kooperiert, ja, dass man sich abspricht.
Also ich habe keine Dokumente vorliegen, aber nach allem, was ich beobachten kann, wird da kooperiert. Da gibt's Leute, die von den AfD-Ordnern, die kennen die schon und wissen schon genau, auf wen sie zugehen müssen. Und das haben wir vor zwei Wochen auch gesehen. Also ich habe es gesehen, wie Herr Kammler direkt mit Händedruck begrüßt wurde. Also die kennen sich und die wissen genau, wie sie miteinander umgehen.
Um nochmal zu der Demo von vor zwei Wochen auch zurückzukommen, da konnte ich ganz deutlich auch beobachten, dass eben die Ordner der AfD am Anfang den offensichtlichen Nazis im Sinne von, sie hatten eben so schöne ausgeschnittene NPD-Plakate oder ehemalige NPD-Plakate dann, wenn das NPD-Logo weggeschnitten wurde, eben erstmal beauftragt wurden, sich bitte nach hinten zu stellen, und als sie das nicht tun wollten, wurden sie des Platzes verwiesen mit dem Hinweis, dass hier das Radio frei ja auch ist. Das war eine total seltsame Szene, und ich habe sie später auch noch gesehen. Ich habe auch die Plakate und die Flagge noch gesehen, als wir dann zum Landtag runter waren, und die wurden nicht wirklich des Platzes verwiesen. Also es wurde nicht durchgesetzt, obwohl eben der Demonstrationsleiter, der Versammlungsleiter das Recht dazu hat.
Eine Sache wollte ich noch unterbringen, und zwar, dass die Identitäre auch wieder da war mit ihrer Dorfbesetzung.
Es gab ja auch Kundgebungen, wo man Angst hatte, also wo wirklich beide Seiten auch direkt ineinander überlaufen konnten und wo es auch zu Übergriffen gekommen ist. Das war ja gestern offenkundig, was ich jetzt bislang rausgehört habe, kein Thema.
Also der Domplatz war zu ungefähr zwei Dritteln abgesperrt für die AfD-Kundgebung und zu einem Drittel für die Gegendemonstranten. Dadurch, dass die AfD ihren Teil nicht vollgemacht hat, hat man relativ gut gesehen, dass sich viele an der Bühne versammelt haben, aber als dann die Gegendemo gekommen ist, hat sich das harte Nazi-Spektrum an der gegenteiligen Seite versammelt. Also die haben sich da an die Abgitterung von der Polizei gestellt und dann Antifa-Hurensöhne und was weiß ich, ne? Und da stand auch ein Kind dabei, wo ich mir immer so denke, boah Leute, ist das euer Ernst? Ihr stellt da jetzt echt eure Kinder mit rein, während da die Nazis irgendwie ihre Parolen grüllen, das finde ich absolut grenzwertig, wenn nicht sogar darüber hinaus. Von so direkten Übergriffen, dass diesmal irgendwas geworfen worden wäre, habe ich nichts gesehen, kann ich nichts dazu sagen. Was ich aber trotzdem zum Sicherheitsding sagen muss, also zwei Sachen. Ich glaube, dass das relativ wenig passiert ist, lag wieder an der am Sicherheitskonzept der Gegenkundgebung, dass die wieder gesagt haben, wir gehen geschlossen hin und wir gehen auch geschlossen zurück und lösen uns nicht da schon auf und laufen dann irgendwie Sportgruppen in die Arme. das Sicherheitskonzept auf dem Domplatz auf der AfD-Seite wiederum, das fand ich sehr fragwürdig. Ich habe das auch gestern schon am Ende der Sondersendung nochmal gesagt, diese Kundgebung von der AfD gestern war die, wo ich am meisten Angst hatte. Und zwar jetzt nicht irgendwie darum, dass jetzt irgendwie die über die Absperrung hinaus irgendwie Leute angreifen, sondern innerhalb der Kundgebung, weil so viele Nazis rumstanden und die wirklich auch angetrunken waren, aggressiv waren. Ich wurde zweimal von Leuten angepöbelt, dass ich doch wohl zur Gegenseite gehöre und Schlimmeres, was ich jetzt hier nicht sage. Und es war auch vom Platz, das muss man halt auch mal dazu sagen, dadurch, dass es dunkel war, war es halt auch irgendwie nochmal zusätzlich gefährlich, sage ich mal, weil man hat teilweise überhaupt nicht sehen können, wo man hinläuft. Also der Platz war dunkel.
Vorne, das ist immer gut, dass du es erwähnst, das haben wir viel zu selten erwähnt, das war ja sozusagen die Protestaktion vom Bistum Erfurt, um ein Zeichen zu setzen, dass eben der Dom nicht beleuchtet war. Das wollte ich sowieso fragen, was man da gesehen hat, und weil im Dunkeln ist ja schon ein bisschen seltsam, da rumzulaufen.
Also der Dom war aus, im Sinne von, er war nicht beleuchtet. Man hat aber zum Beispiel, wenn man weiter an die, jetzt muss ich überlegen, welche Seite das ist, also an die Seite des Platzes gegangen ist, wo dann auch das erfreuliche Theater ist und hier das Restaurant Athen und so. Ich weiß gerade nicht, welche Himmelsrichtung das ist. Hat man aber auch gesehen, dass es noch eine andere Treppe gab, die zum Dom führt, die beleuchtet war. Also Brandner hat zwischendurch immer wieder erzählt, dass der Bischof über die Hauptsicherung gestolpert wäre und dass deswegen irgendwie jetzt das Licht gar nicht mehr angehen würde, was totaler Unsinn war, weil man gesehen hat, an anderer Stelle brennt noch Licht. Aber halt nicht so, dass es den Leuten, die auf dem Domplatz stehen, irgendwie Licht spenden würde. Ist ja auch egal. Jedenfalls war der Dom aus und es wurde immer wieder mehr oder weniger erfolgreich versucht, von den Leuten, die da waren, zu beleuchten. Also mit Handys und mit Taschenlampen und mit weiß ich was, wurde immer wieder versucht, irgendwie Licht auf den Dom zu werfen, was aber eigentlich die meiste Zeit recht hilflos gewirkt hat. Dann gab es mal eine Aktion, wo irgendein Redner oder irgendeine Rednerin gesagt hat, jetzt machen wir das mal alle zusammen. Da hatten sie den dann auch kurz tatsächlich relativ hell und danach war es wieder genauso wie vorher.
Also vorne an der Bühne hatten die natürlich ihre mega krassen Beleuchtungsstrahler dabei, aber davon hat man dann hinten wirklich nichts mehr gesehen.
Naja, man hat diese Strahler gesehen, aber das Ding war, was ich eben auch schon gesagt habe, das hat es gefährlich gemacht, da durch die Leute zu gehen, weil überall lagen Bierflaschen rum und das ist jetzt wirklich keine Übertreibung, es lagen wirklich überall Bierflaschen rum und man musste wirklich aufpassen, wo man hintritt. Und das Ding ist, wenn alles dunkel ist und du wirst von vorne richtig krass angestrahlt, dann siehst du gar nicht, wo du hingehst. Du siehst quasi vor dir die ganze Zeit nur irgendwelche dunklen Umrisse und guckst eigentlich nur in irgendein
strahlendes, man ist wirklich geblendet helles, und sieht nur Silhouetten. Ja.
Und weißt überhaupt nicht, wo du hintrittst. Und was ich auch vom Sicherheitskonzept her ganz fragwürdig fand, ist, es waren sehr wenig Ordner da, auch sehr wenig Ordner unter den Leuten. Und die Polizei auch nicht. Also wenn da innerhalb der Menge irgendwas passiert wäre, da wäre so schnell keiner da gewesen.
Na, die Polizei hat sich ja gut auf die Gegendemo konzentriert. Kann man jetzt spekulieren, warum? Ob vielleicht auch zum Schutz, zumindest von dem, was wir, bevor sich der Platz gefüllt hat, sehen konnten an Polizeiaufgebot.
Das wollte ich nochmal fragen, was ihr mitbekommen habt. Also wie dicht ist denn die Gegendemo rangekommen? Also der Plan war ja, also wenn man da was mitbekommen hat, der Plan war ja vom Anger dann über den Fischmarkt auch Richtung Domplatz zu gehen. Also habt ihr die gesehen, die Gegendemonstranten?
Ich habe die gesehen. Wie gesagt, ich bin viel rumgelaufen. Juliane meinte, sie hätte sie nur gehört, weil Juliane stand natürlich wieder vorne an der Bühne. Ich habe viel davon mitbekommen und muss auch sagen, dass die gut Krach gemacht haben und dass das auf jeden Fall sehr lobenswert ist. Es gab zum Beispiel auch eine Sirene innerhalb der Gegendemo, die so viel Krach gemacht hat, dass die Leute aus den hinteren Reihen gar nichts mehr verstanden haben. Was aber auch nicht schwer war, weil technisch gesehen war der gesamte Auftritt der AfD ein ziemliches Debakel, muss man mal so sagen. Also die Lichtverhältnisse habe ich gerade schon angesprochen, damit haben die sich ja auch selber keinen Gefallen getan, dass sie da vorne so übelst aufgefahren haben, aber ansonsten nichts dafür unternommen haben, dass der Platz sonst noch irgendwie erleuchtet ist. Aber auch vom Ton her war das Ding ein absolutes Debakel. Du hast halt vorne in den ersten Reihen natürlich gut verstanden und sie haben auch laut gemacht, aber als sie vom Landtag standen, hatten sie ein relativ gutes Konzept, würde ich mal sagen. Da hatten sie vorne Boxen und sag mal 20, 25 Meter weiter hinten auch nochmal Boxen aufgebaut. Das heißt, du hast den ganzen Platz wirklich
egal, wo man stand,
gut hat gehört, wer geredet hat und was geredet wurde. Dieses Mal war es so, dass sie nur vorne ihre Boxen aufgebaut haben Und man hat eigentlich schon ab der 30. Reihe oder so, hat man schon gar nicht mehr so richtig verstanden, was gesagt wurde. Dann kamen halt noch so Sprecher wie Frau Musal, die ein dünnes Stimmchen hat, hat man noch weniger verstanden. Und dann kam halt noch dazu, die Gegendemonstranten kamen, haben auch Krach gemacht, die Sirene kam, dann gab es irgendwann einen Hubschrauber, der darüber weggeflogen ist, der auch ordentlich Krach gemacht hat. Ich weiß nicht, was das für ein Hubschrauber war, aber er hat so viel Krach gemacht, dass die Leute auf jeden Fall irgendwann gerufen haben, Hubschrauber weg, weil es einfach zu laut war.
Nachdem sie ihn begrüßt hatten, auf die Vermutung, dass es ein Polizeihubschrauber sei.
Es gab auch zwischendurch immer wieder Rufe, lauter, lauter. Also wirklich, also technisch gesehen war es ein Debakel. Und es gab auch noch diese eine Bemerkung von Herrn Siebold am Anfang der Kundgebung, die ich dann erst auf den Aufnahmen gehört habe, dass die AfD ja jetzt technisch sich weiterentwickelt hätte und dass ihre Reden übertragen werden würden per Stream ins Internet. Und wer hinten nichts mitbekommt, der kann ja sein Handy anmachen und kann diesen Stream mithören. Was aber das Interessante daran ist, ist natürlich, dass diese Worte von Herrn Siebold natürlich hinten gar nicht angekommen sind. Das heißt, das wusste hinten gar keiner.
So ein bisschen so, wenn wir Sendeausfall haben und die Leuten sagen wollen, warum der Sendeausfall ist. Also das widerspricht sich natürlich.
Und vorne standen teilweise Leute und haben sich die Ohren zugehalten, weil es denen zu laut war.
Eine Sache noch zu den Platzverhältnissen. Eine Sache gab es, die ich nicht verstanden habe von Seiten der Polizei, und zwar haben die irgendwann, die hatten die Domstufen abgegittert, was ich auch sinnvoll fand, weil die waren auch bemalt, da war auch eindeutig ein Zeichen von Gegenprotest zu sehen, nämlich ein großes Herz auf den Domstufen, wo glaube ich drin stand, kein Mensch ist illegal. Die Polizei hat irgendwann ohne Not sich von dieser Vergitterung entfernt. Und dann hat man gesehen, wie so langsam sich die Domstufen mit AfD-Protestanten gefüllt haben, die dieses Symbol natürlich verdeckt haben, was aber überhaupt nicht nötig gewesen wäre,
also weil der stehen bleiben
der Platz,
können.
Der Platz war, nicht mal ansatzweise ausgeschöpft. Die hätten sich auch locker irgendwo anders verteilen können.
Das war nicht
können.
So, dass man jetzt dachte, okay, das ist jetzt so voll, wir müssen noch ein bisschen Platz schaffen. Also überhaupt es war nicht, ohne Bedrängnis freigegeben.
Da müssen wir mal den Hausherrn fragen, was er eigentlich davon hält. Wir haben es kurz schon mal angedeutet, es wurde auch wieder versucht, sich mit der Polizei zu verbrüdern. Andererseits wurde aber auch gegen die Erklärung der Polizeigewerkschaften gehetzt mitunter auch. Vor allem ging es da darum, eben, das hatten wir im letzten O-Ton, da bin ich gar nicht mehr dazu gekommen, das noch zu erwähnen. Da wurde ja gefordert, das war der Herr Möller, glaube ich, genau. Der hat ja, da sind wir leider drüber hinweggegangen, weil wir dann über die ganzen Platzverhältnisse und die Nazis, die du gesehen hast, schon geredet haben. Es gab drei Polizeigewerkschaften, die gefordert haben, die AfD vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Das wiederum hat Herr Möller damit gleichgesetzt, der AfD bzw. allen Kundgebungsteilnehmern ihr Versammlungsrecht abzusprechen, was ja mal zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe sind. Das nochmal soweit dazu. Das wurde auch des Öfteren am Abend noch erwähnt und benutzt in die eine und in die andere Richtung. Was natürlich auch benutzt wurde, ist der politische Gegner und wie das mitunter so geklungen hat, zum Beispiel beim Herrn Brandner, das hören wir jetzt.
Merkel muss weg, ist leicht gerufen, leicht gebrüllt. Aber wo soll sie denn hin? Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Wer will die denn haben? Wo soll die arme Frau hin? Und ein Endlager für ausgebrannte Bundeskanzler gibt es in Deutschland leider genauso wenig wie für ausgebrannte Brennstäbe, meine Damen und Herren. Martin Sichert hat die CSU angesprochen in diesem Zusammenhang. Ich wollte das eigentlich erst am Ende sagen. In diesem Zusammenhang begrüße ich herzlich, zwar nicht persönlich und ohne Namensnennung, aber umso herzlicher, zwei angeblich geschlossen hier angereiste CDU-Ortsverbände aus Thüringen. Herzlich willkommen, CDU! Auch ich war über 30 Jahre in dem Verein. Ich hoffe, ihr werdet den richtigen Weg dann am Ende auch noch finden. Vereinzelt anwesend sein sollen, sondern im Übrigen auch, man höre und staune, SPD-Mitglieder. Die stehen wahrscheinlich in den hinteren Reihen, im Dunkeln, aber auch die, muss ich sagen, das Licht ist hier vorne, Freunde der Zukunft.
Soweit Stefan Brandner von der AfD auf der gestrigen Kundgebung am Erfurter Domplatz. Er begrüßt quasi die politischen Gegner, SPD und CDU, sehr ironisch aus seiner Sicht. Und ich zuckte jetzt eben zusammen bei dem Vergleich, also wohin mit Merkel, es gibt oder kein Endlager. Also das ist wirklich so, ich weiß immer nicht, wenn die Leute da so reden, ob denen bewusst ist, was für Begriffe sie verwenden und womit man diese assoziieren könnte. Ich weiß nicht, ob das einfach schlichtweg Dummheit ist, ob es Absicht ist. Mir ging es wirklich eben so, dass ich dachte, das kann man wirklich nicht öffentlich bringen.
Daran, dass er danach den Kontext AKW-Endlager setzt durch das Wort Strahlen, weiß er, glaube ich, sehr genau, welches Vokabular er da verwendet und womit das assoziiert werden könnte.
Man könnte es auch deuten, er versucht es noch zu retten und hat gemerkt, dass das zu weit ging. Auf jeden Fall finde ich es erschreckend, mit welchem Vokabular man hier auf jeden Fall arbeitet.
Der versucht es nicht zu retten, das macht er ganz bewusst. Wie ich schon mehrmals gesagt, Brandner ist der Pausenclown. Der ist derjenige, der dafür zuständig ist, die Witzchen rauszuhauen, über die ganze Menge lacht. Und die Leute, die das hören und dastehen, die finden das auch lustig. Die lachen da auch drüber.
Und hier haben wir jetzt wieder danach noch einen Teil gehört, der eben sagt, Leute, hier, das ist der richtige Weg und es kommen jetzt sogar Leute von der CDU und von der SPD, wobei man das auch immer unter Vorbehalt sagen muss, weil wir haben schon oft erlebt, dass einfach Dinge, die da behauptet werden, einfach platt gelogen sind. Man weiß also nicht so genau, ob da man sich damit einfach nur an die bürgerliche, ja, an die sogenannten besorgten Bürger weiter anbiedern möchte oder weiter in die bürgerliche Mitte sich selbst hinein positionieren möchte, ob jetzt nach außen oder um den Leuten dort das zu suggerieren, dass man da näher in der Mitte steht. Auf der anderen Seite wurde aber auch wieder gegen den politischen Gegner gehetzt.
Bisschen schade war nur, Björn, dass du dich heute so lange Zeit mit dem politischen Pygmäen Lauinger hier auseinandergesetzt hast. Das mag daran liegen, dass die Auswahl an großgewachsenen politischen Zwergen in Thüringen nicht allzu groß ist. Also, wenn ein Kabinett nur aus politischen Pygmäen und verkümmerten Zwergen besteht, da muss man sich halt einen Pygmäen raussuchen. Und du hast einen guten gefunden. Schönen Dank nochmal dafür.
Ein politischer Pygmäen, so wird Dieter Lauinger von den Grünen bezeichnet, der Minister für Justiz und Migration ist, von Stefan Brandner von der AfD. Ich habe immer, also neben diesen Beleidigungen, ich habe immer das Gefühl, man dreht sich irgendwann auch nur noch im Kreis und beschränkt sich irgendwie auf Fingerzeige, auf die Presse und auf die politischen Gegner in Form von Beleidigungen, die mitunter auch unter die Gürtellinie gehen.
Ja, natürlich. Das ist ja das, was wir am Anfang auch schon gesagt haben. Die Inhalte werden immer dünner und es geht jetzt wirklich darum, also ich meine, am Anfang waren halt Inhalte da. Ob man die jetzt wirklich Inhalte nennen will, ist nochmal eine ganz andere Frage, aber zumindest wurde über das Thema geredet. Inzwischen haben sie es ein paar Wochen gemacht, haben Echo bekommen dazu und können sich jetzt auch auf dieses Echo beziehen. Und das ist das, was sie halt jetzt hauptsächlich machen. Also sie reden halt jetzt tatsächlich hauptsächlich darüber, was irgendwo zu lesen ist, was irgendwo zu hören ist, was irgendwo zu sehen ist, über ihre Partei und über die Leute, die in der Partei sind und über die Leute, die auf den Demonstrationen sind und so weiter und so fort. Das ist jetzt so der Hauptinhalt der Reden. Nochmals kurz zu dem Auszug, den wir eben gehört haben. Da ist wieder sehr schön zu sehen, diese Menschenfeindlichkeit oder wie hast du das mal genannt in Bezug auf Merkel, wo ihre Körperhaltung beschrieben wurde.
Physiognomie?
Genau, Physiognomie. Das ist einfach diese Physiognomie irgendwie immer wieder ein schöner Anlass ist irgendwie, um dann jemanden zu diskreditieren und dann ist es gleich mal ein Pygmäe oder ein großgewachsener politischer Zwerg oder irgendwas. Und das, keine Ahnung, also wenn Höcke zum Beispiel auch, wie er sich aber ja auch gemacht hat, irgendwie sich darüber aufregt, was Leute für Vokabular benutzen und was das für ein Ton ist, den sie anschlagen. Leute von der AfD, fasst euch mal an die eigene Nase, wirklich. Ich sag nur nochmal mein Lieblingsbeispiel, zugewanderte Zumutung. So.
Ja, und diese Formulierung spricht auf jeden Fall für sich. Du hast noch einen weiteren Ton, Juliane.
Um jetzt nochmal zu Herrn Höcke zu kommen. Es gibt nämlich neben dem Bashing auch noch eine andere Strategie, nämlich den Pathosversuch.
So, und jetzt stehe ich zum ersten Mal in meinem Leben mit einer schusssicheren Weste auf der Bühne. Ihr wisst, was das heißt. Ja, wir kämpfen für unsere Demokratie. Wir kämpfen für den Erhalt unseres Rechtsstaats. Und ich kann euch sagen, dieser Rechtsstaat ist existenziell bedroht.
Björn Höcke, vielen Dank für deinen Mut. Und es bedarf wirklich Mut von Björn, von hier zu sprechen. Ich habe mitbekommen in den letzten Tagen, was für massive Drohungen über Björn hereingebrochen sind. Hass ist ihm entgegengeschlagen, übelster Sorte. Dagegen waren die E-Mails, die bei Jauch von dieser blonden Frau verlesen wurden, waren dagegen so gut wie nichts. Sie glauben nicht, was uns als Fraktionsmitgliedern und insbesondere Björn Höcke an Hass und großer Gewalt entgegenschlägt. Das ist unter allem Vorstellungsvermögen, was da passiert. Da wird natürlich nicht drüber berichtet, darüber wird hinweggegangen. Deshalb nochmal herzlichen Dank, Björn Höcke.
Nochmal zwei Töne von Stefan Brandner, der zuletzt was gesagt, wiederum reagiert auf Björn Höcke und diesmal natürlich die schusssichere Weste, die er sicherlich auch tragen musste, gar keine Frage, das wollen wir auch nicht in Abrede stellen, aber interessant ist natürlich, dass man sich hier wieder so als Opfer auch inszeniert, mit viel Pathos natürlich.
Ich würde in Frage stellen, ob er die tragen musste und also ich finde es halt, ich glaube, das ist einfach tatsächlich Teil einer Dramaturgie. Dass er damit, dass er einfach sagt, ich habe jetzt hier eine schusssichere Weste an, dass er damit einfach einen Punkt setzen will, damit Leute bemerken, hier wird's jetzt ernst und hier gibt's jetzt wirklich, hier droht mir jetzt Gefahr.
In dem Moment sagte er danach auch noch, ihr wisst, was das heißt. Und da möchte ich ihn eigentlich nur fragen, ja, was heißt es denn?
Also der Brandner versucht ja dann danach nochmal sozusagen deutlicher zu machen, was das heißt und warum das passiert. Brandner sagt ja, dass übelste Mails gekommen wären und Drohungen und dass dagegen die Mails, die Frau Reschke bekommen hat, so gut wie nichts gewesen
wären. Die NDR-Journalistin bei
genau.
Auch war das, genau.
Und dann fand ich eine sehr interessante Bemerkung von Herrn Brandner, dass er gesagt hat, darüber wird nichts berichtet. Also darüber, welche Briefe und Mails die AfD kriegt, darüber wird nichts berichtet. Und ich stand da, hab mir das angehört und hab in dem Moment gedacht, das wäre doch jetzt die Gelegenheit. Also macht's doch jetzt einfach, wenn ihr es schon anspricht, wenn ihr schon da vorne steht und dieses Podium habt und wenn ihr der Meinung seid, ihr habt wirklich krasse E-Mails und krasse Briefe und irgendwas erhalten, wo euch übelst gedroht wird, dann nutzt doch jetzt dieses Podium und lest sie vor und sagt tatsächlich und macht es öffentlich. Stattdessen wird es aber nicht gemacht und von daher kann ich im Moment auch nicht so richtig glauben, dass da sowas angekommen ist, weil es wurde nur behauptet und sie selber berichten ja nicht mal drüber.
Ich befürchte fast, dass sie dieser Aufforderung vielleicht noch nachkommen werden, wobei ich dann immer so das Gefühl hätte, kannst du das jetzt glauben, hat denen das wirklich jemand geschrieben oder haben die sich das ausgedacht?
Also es gilt es mal noch abzuwarten, was da noch hinterherkommt. Fakt ist jedenfalls, egal ob das jetzt sozusagen stimmt, in welcher Form es diese E-Mails gegeben hat, Fakt ist natürlich, dass Björn Höcke schon versucht, sich hier ganz theatralisch, als jemand zu sehen, ich will doch nur die Wahrheit sagen, ist der Subtext und jetzt stehe ich hier auf einmal mit schusssicherer Weste da. Ne? Juliane, du kannst vielleicht gleich mal direkt sagen, womit wir weitermachen. Wir haben ja über vieles jetzt schon gesprochen und was wir sozusagen jetzt als nächsten Aspekt abdecken.
Es gibt einen nächsten, letzten Aspekt, einen erfreulichen Aspekt, der zumindest auf dem territorialen Gebiet der AfD-Demonstration stattgefunden hat. Und zwar hat sich dort vor Beginn der Demonstration ein Mensch mit einem Schild hingestellt. Dieser Mensch heißt Matthias Altmann. Er hat seinen Namen auch gesagt und genannt und war auch damit einverstanden, dass er fotografiert wird. Ich war nicht die einzige Medienvertreterin dort. Es war noch jemand, den ich nicht zuordnen konnte, aber auch noch jemand von der TEZ mit dabei. Das Interessante daran war, dass er sich mit einem, ja, wir hören es gleich, mit einem Schild, wie gesagt, dahingestellt hat und nach die Leute, die zur AfD-Demonstration gelangen wollten und eben über die ungefähr bei der Haltestelle von der 4 war das und er stand dann, wenn man auf den Domplatz raufgeht, so vielleicht auf dem halben Weg zum Obelisken ungefähr, nicht ganz, stand er mit diesem Schild. Und da sind so vereinzelt Menschen stehen geblieben und haben ihn halt beleidigt oder eben irgendwie anders angepöbelt mitunter, aber auch versucht, mit ihm zu diskutieren. Und das war am Anfang sehr vereinzelt und relativ schnell hat sich eine Traube um ihn gebildet von Menschen, die auf ihn eingeredet haben. Und wie das so klang, das hören wir jetzt.
Herzlich willkommen. Machen Sie sich darüber auch mal Gedanken.
Können wir mal über Verteilungsgerechtigkeit in diesem Land
diskutieren? Na klar, dann machen wir.
Fangen Sie mal bitte an. Dann machen Sie mal ein paar Vorschläge.
Ja, da haben wir
machen
genug.
Sie doch mal ein paar Vorschläge.
Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer.
Ja, 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 an die Reichen wollen sie dran. An die, die ihr Geld ehrlich verdient haben. Nee. Na klar. Na logisch. Logisch.
Da wollen Sie natürlich mir jetzt vorwerfen, dass
wollen
ich
Sie auch noch die Wirtschaft kaputt machen. Alles linke Zecke. Das hatten wir alles schon einmal. Einheitslohn. Das hatten wir alles schon einmal.
Das haben wir auch schon.
Ja? Die ganzen Kommunisten, das hatten wir doch schon einmal. 40 Jahre DDR.
Ich würde mich schämen, wenn so ein Ding kommt.
Toll gemacht.
Ehrlich.
Ich schäme mich eigentlich, wenn ich morgen wieder die Zahl lese.
Richtig.
Die Leute haben sich hier schnell hergekommen. Die werden tituliert, die werden beschuldigt.
Wir werden alle in eine Schublade gesteckt. Alle in eine Schublade.
Deswegen sind die Leute
hier. Aber lesen Sie mal die Nachrichten. Fragen Sie doch mal die Polizei in den Asylheimen.
Ja, heute haben sie die Zelte angebrannt.
Ne? Die können doch eh noch streiken.
Fragen Sie doch die mal.
Doch
die Polizei
nicht,
ist völlig überfordert mit euch.
Der Häuser brennt ab.
Die linken Chaoten, die stürmen die Polizeiwache in Leipzig. Die machen alles kaputt.
Die schmeißen Essensreste weg und andere verhungern in Afrika.
Ne?
Und die Kirche guckt zu.
Nochmal,
die Kirche guckt
nicht
zu.
Ausländerfeindlich. Sind
ja, was
nicht
macht denn die Kirche?
Ich will uns was macht die Kirche?
1 Million Taliban habt ihr euch ins Haus geholt. Ja. 1 Million.
Und Afrika verhungern die Kinder und denen gibt das Geld.
Super.
Ja, so ist es.
Die hätten mal da leben, was wir mitgemacht haben.
Unser Staat.
Ja. Und dann
wo schickt denn die Bundesregierung ihre Waffen hin? Wo schickt denn die Bundesregierung ihre Waffen hin? Genau darunter.
Ich komme aus der Friedensbewegung. Alles Sauerei, alles Themen. Ja, ja. Aber das ist hier keine Lösung, die dir anbietet.
Haben Sie eine andere Lösung?
Ja. Der hat keine andere Lösung.
Menschenfeindlichkeit ist nie die
Lösung. Wir sind nicht menschenfeindlich. Wir wollen nicht überrollt werden.
Wenn jemand in Not ist, ist es unser Pflicht zu helfen.
Not,
aber das sind keine Kriegsflüchtlinge.
Und wenn der Land wenn die aus dem Limo werden, entlassen.
Ja.
Super.
Das wollen wir nicht.
Super.
Das
sind wieder
nicht
echte DDR-Zeiten.
Ja,
nein, das ist kein Quatsch. Das
ja, wenn die ihre Familie, ihre Frauen und Kinder und Eltern daheim lassen und flüchten hierher, das ist kein Kriegsflüchtling. Die wollen nur Schädenleben haben.
Wert, dass sie diskutiert.
Naja, aber da kann ich mich abbrechen. Das sind keine Kriegsflüchtlinge. Und die jetzt durch den Fuß, erst mal die Zelt angebrannt und dann durch den Fuß, wenn die krank werden. Da klatsche ich sogar.
Das ist das Üble. Man muss über alle Probleme offen und sachlich diskutieren, die es wirklich gibt.
Aber
Menschenverachtung ist keine Lösung, das was da kommt.
Wir werden sehen, was in 2 Jahren ist, wenn die warm werden. Für mich sind es, wenn sie sich untereinander schon Betten zerreißen und
aber
200.000 hier Möbeljahr kaputt machen, aber wollen haben, kommen ja her. Beschweren sich sogar, dass sie nicht genug Griechen sind. Sind die nicht verrückt? Und auch noch Moscheen hier herbaut, die Gelben ab.
Waren Sie schon mal in einem Flüchtlingswohnheim? Waren Sie schon mal in einem Flüchtlingswohnheim?
Nee, ich war Flüchtling.
Ob Sie jetzt in einem Flüchtlingswohnheim?
Nee, da will ich gar nicht hin, denn geht es auch tausendmal besser. Ich war Flüchtling. Und was haben wir gekriegt? Nicht mal Strohsack.
Meine Eltern beide auch, die sind beide aus Schlesien geflohen im Krieg.
Ja, und was haben wir gehabt?
So was wollen wir nicht.
Eine andere Frage. Frau Merkel macht die Grenzen auf, gell? Holt die ganzen Leute rein. Sie hat gegen deutsches Recht verstoßen.
Grenzen waren schon offen. Schengen gab es auch schon vorher.
Ja, aber nicht die ganzen Asylbewerber rein.
Aber die hat gesagt, Halleluja, kommt alle rein, wir nehmen euch, gell?
Ja.
In richtigem Maß ist alles in Ordnung. Es gibt doch dabei 200 Länder.
Warum? Das ist hier eine angemeldete Veranstaltung und wir nehmen hier das Hausrecht wahr. Und das Schild ist unerwünscht hier.
Das Schild ist unerwünscht mit der Aussage?
Ja. Es ist doch ganz offensichtlich hier, um Leute zu provozieren damit.
Nein.
Doch.
Das ist provozierend. Und das, was derjenige, der nachher Hauptredner ist, von sich lässt, ist nicht provozierend.
Lässt es der Mensch in dir wirklich zu, hier mitzumachen? Waren die Worte, die auf dem Schild standen von Matthias Altmann. Am Ende haben wir einen Ordner gehört von der AfD-Demonstration, der ihn des Platzes verwiesen hat.
Ich musste jetzt ehrlich gesagt auch erstmal ein bisschen setzen lassen und es war gut, erstmal gut und Kompliment an diesen Mann, der dieses Transparent getragen hat und der sich diesen Hasstiraden, Schimpftiraden aussetzen musste. Und ich bin persönlich auch wirklich erschrocken, wenn sozusagen ein Teil des Volkes, ist es ja nur, dann offen seine Meinung sagt, wie primitiv das eigentlich ist, wie niederträchtig das ist, wie wenig durchdacht das ist und gerade jetzt auch in dieser Häufung, muss man das erstmal setzen lassen. Also wenn das das Volk ist, dann will ich sowieso nicht dazugehören. Ich bin erschrocken, was da so ins Mikro gesagt wurde.
Ich finde halt auch gerade dieser Ausschnitt ist ein gutes Beispiel dafür, warum Juliane und ich irgendwann aufgehört haben, mit den Leuten zu reden. Weil es, also da merkt man es wirklich, es bringt einfach nichts. Du bist da jemand und selbst wenn du Argumente hast, die du ihnen entgegenbringen könntest, sie lassen es gar nicht zu. Da wird von verschiedenen Stellen einfach nur noch auf dich eingeredet. Die Leute reden. Jeder hat irgendwie seine eigene Sichtweise auf die Dinge, die nochmal von ganz woanders beeinflusst ist. Wenn die sich gegenseitig zuhören würden, würden die wahrscheinlich auch irgendwann mal untereinander anfangen zu streiten, nur das machen die halt nicht. Und man kommt auch gar nicht zu Wort. Also es ist ja, also sie wollen irgendwie dann von einem irgendwie Antworten haben und was wissen, aber im gleichen Moment geben sie die Antwort schon selbst und wollen eigentlich dir gar nicht zuhören. Die wollen eigentlich überhaupt keine Argumente hören. Die wollen gar nicht hören, was denn die Gegenseite zu sagen hat oder was man noch argumentieren könnte. Das ist einfach nur, es wird einfach nur geredet und man kommt überhaupt nicht zum Zug. Und dann kommen halt auch wirklich so ganz, ganz merkwürdige Äußerungen wie, ja, wenn die noch krank werden unterwegs, da klatsche ich sogar. Aber wo ich habe die Situation nicht mitbekommen, ich habe es dann nur auf den Aufnahmen gehört, da ist mir die Kinnlade runtergefallen, dachte ich, was ist denn?
Es ist, ich kann es auch nur bestätigen, wenn man es jetzt eben so hört auch, es ist nicht nur Fremdschämen, es ist wirklich ungläubiges Staunen, wenn man das hört. Ich kann immer nicht glauben, dass Leute so denken und ich kann auch nur das bestätigen, was du sagst. Ich habe gestern auch versucht, auf dem Anger eine Umfrage zu machen und bin genau aus den Gründen gescheitert, weil ich dann auch mit einer Dame ins Gespräch, in Anführungszeichen, kommen wollte, die eben auch gesagt hat, sie hat ein Problem mit Flüchtlingen und ich habe dann immer gegen argumentiert und ich habe eben auch genau die Erfahrung gemacht, dass diese Frau ohnehin auf ihren Standpunkt stehen bleibt und ich es dann einfach abgebrochen habe und auch mit meiner Umfrage in Anführungszeichen gescheitert bin. Ich bin da wirklich erschrocken, dass das ist aber gut, das nochmal zu hören, dass das wirklich Leute sind, mit denen man nicht so diskutieren kann, wie wir diskutieren, mit unterschiedlichen Standpunkten und dann sagt vielleicht mal jemand, okay, das wusste ich nicht, so habe ich es noch nicht gesehen, sondern das bleibt ja festgefahren.
Was man auch noch, John hat ja schon gesagt, dass die natürlich, wenn sie mal untereinander anfangen würden zuzuhören, sich auch in die Haare kriegen würden. Wenn man diese verschiedenen Ressentiments, die da durch den Raum wabern, mal nimmt und mal sich so eine ganze Rede von Höcke oder so anhört, er bedient auch wirklich alle Leute, außer jetzt selbst die Nazis werden ja natürlich auch bedient mit einigen Vokabeln, aber da wird sich jetzt versucht zu distanzieren deutlich, aber funktioniert nicht. Und vor allem der Punkt, der dann noch kommt, ist, dass er sofort des Platzes verwiesen wird. Ein Mensch, der ein Schild trägt mit "Lässt es der Mensch in dir wirklich zu, hier mitzumachen?" Und weiter hinten stehen Horden von Nazis, um jetzt nicht zu übertreiben.
Ja, waren Horden von Nazis, kann man durchaus so sagen.
Wir können uns auch noch anhören, wie das weiterging, denn in dem Moment waren zwei Ordner da, die ihn, wie gesagt, des Platzes verwiesen haben. Er ist weiterhin stehen geblieben. Und es wird nicht besser.
Zelte abgebrannt werden. Und dann hieß es im Fernsehen allen Ernstes, ja, die haben das gemacht, weil sie nicht weiter flüchten können. Merken Sie eigentlich nicht die Absurdität? Weiter flüchten. Slowenien ist kein Land, wo Krieg herrscht. Warum wollen die denn weiter flüchten hier? Warum? Sagen Sie mir das. Weil hier der Reichtum ist. Weil hier der Reichtum ist, weil sie hier absagen können. 80%
davon junge Männer im kriegsfähigen Alter. Die haben da Krieg gegen ihren Präsidenten gemacht. Und jetzt haben sie Schiss.
Ja, beantworten Sie mir mal die Frage, warum die dann aus Slowenien weiter flüchten wollen, wie das so schön im Fernsehen heißt. Beantworten Sie mir die Frage. Gibt es da Krieg in Slowenien? Ja oder nein?
Bei uns sind nur Christen willkommen.
Ja gut, dann gibt es dazwischen Syrien, zwischen Syrien, da gab es noch andere Länder, es gab Mazedonien, es gab Griechenland. Niemand will, niemand bleibt dort. Die wollen alle hierher, weil es hier reich ist. Und das ist die Wahrheit und das weiß auch jeder, außer vielleicht Sie und ein paar Idioten aus der Presse. Das ist die Wahrheit. Und ich sagte, oder ein paar Idioten aus der Presse. Sie oder ein paar Idioten aus der Presse. Ja, Sie scheinen doch wohl angeblich dafür zu sein, für diese ganze große Willkommenskultur.
Bleib sachlich, bitte.
Es ist doch sachlich.
Es ist doch vollkommen sachlich.
Ich bin für Willkommenskultur. Ich bin für eine sachliche Diskussion aller der Themen, die Sie angerissen haben, die wirkliche Probleme sind. Aber ich bin dagegen, und deswegen stehe ich hier, ich bin dagegen, dass das verbunden wird mit einer
Hetze.
Wo wird denn gehetzt?
Das, was nachher wieder...
Wer sagt das?
Entschuldigung.
Die Leute, die vorne auf der Bühne stehen.
Ja, aber sagen Sie mir, wo am Sonntag bei ihr auch Hetze war. Wo war Hetze in der Fernsehsendung? Wo? Na, die, den Themen, die einfach aus der Luft gegriffen sind. Da kann ich sogar Bruder
also
Ramelow nehmen.
Das Wort,
nehmen einzelne Sätze.
Das Wort Kanackensprech zum Beispiel, als eine Betätigung über Äußerung von
Flüchtlingen. Das sagen ja. die selber.
Warum sagen die zu uns Nazis?
Also Entschuldigung mal.
Warum sagen die Affen zu uns Nazis?
Das sollte uns mal zu denken geben.
Das sollte uns mal zu denken geben.
Ich bin kein Nazi, ich war nie dabei.
Das ist ja auch nicht zu tolerieren.
Ja, und?
Das ist
und wenn die zu mir Nazis sagen, sage ich den Kanacken. Ja? Dann greife ich zu
mir. Übrigens, ich will Ihnen mal was sagen, die Hetze
ist ganz woanders.
Die Hetze ist momentan in den Medien. Zum Beispiel, Sie wissen vielleicht Pegida, jetzt am Montag. Was war da? Da wurde jetzt groß in den Medien behauptet, da hätte jemand... angeblich Konzentrationslager wieder aufbauen wollen.
Das ist
absolut gelogen. Jeder, der sich im Internet informieren will, weiß, dass die Rede ganz anders gemeint war, dass er das nur ironisch bezogen hatte auf so einen Herrn da aus Kassel, der den Deutschen vorgeschlagen hatte, sie könnten ja ausziehen, sie könnten ja wieder wegziehen hier und sie, wenn es ihnen nicht passt, wie die Politik hier ist. Und dann hat der Sprecher dort gesagt, ja, das kann ja natürlich dann noch so weit gehen, dass ja womöglich noch Konzentrationslager für Deutsche aufgebaut werden. Das ist vielleicht nicht gerade geschmackvoll, aber es war ironisch gemeint.
Und was hat die Presse draus gemacht?
Das ist Hetze und Lüge und nichts anderes. Und hier wird überhaupt nicht gehetzt und gelogen. Das ist die Wahrheit.
Auf jeden Fall dient es keiner sachlichen Problemlösung.
Sachliche Problemlösung soll sein, wenn hier 10 Millionen im Jahr reinkommen. Das soll sachlich sein.
Erfurt muss deutsch bleiben und es besteht die Gefahr, dass wir unser Deutschsein verlieren.
Was ist daran jetzt schlimm?
Das ist nicht schlimm.
An dieser Stelle hört die Aufnahme auf, denn dann kam eine größere Gruppe von Ordnern der AfD-Demonstration und haben ihn des Platzes verwiesen, ihn zur Polizei begleitet. Die Polizei wiederum hat gesagt, er darf am Rand des Platzes stehen bleiben. Das ist ein öffentlicher Ort. Ja, man hat es gehört. John, möchtest du noch was dazu sagen?
Ich möchte nur den Satz rausheben, die sollen erst mal den aufrechten Gang lernen. Das ist für mich wieder genauso ein Ding wie, da klatsche ich sogar, wo mir die Kinnlade runterfällt und ich denke, boah, das kann nicht wahr sein.
Es ist auf jeden Fall unglaublich, was man hört, wenn das Volk sozusagen dieser Teil des Volkes, gibt Gott sei Dank noch einen anderen Teil, wenn das Volk spricht, es durchzuckt einen nur. Wir sind jetzt am Ende dieser Sendung angelangt, aber nicht am Ende dieses Themas. Wir werden natürlich bei Radio Frei weiter berichten. Wir werden auch dieses Gespräch auf die Seite von Radio Frei stellen, www.radio-frei.de. Es wird einmal die Sendung in der Wochenaudiothek sein, aber auch in der Mediathek nochmal komplett das Gespräch nachzuhören sein mit allen O-Tönen, die ihr mitgebracht habt von der gestrigen Erfurter AfD-Kundgebung. Vielen Dank erstmal John und Juliane, dass ihr hier wart. Das war eine Sondersendung vom WIP-Vormittag im Programm, die Donnerstagsausgabe. Und das Schlusswort hast nochmal du, Juliane.
Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Ich hatte noch einen kurzen Ausschnitt. Dafür hast du noch Zeit. Es ging nämlich noch weiter an dieser Stelle mit dem Herrn Altmann. Er stand dann eben am Rand des Platzes, dann hatte sich dieses Träubchen auch wieder aufgelöst. Allerdings kamen dann nochmal Menschen der Polizei auf ihn zu und haben ihn erstmal gefragt, was er dort macht. Und das Schlusswort an dieser Stelle hat eben Matthias Altmann.
Klasse, dass sie sich dem aussetzen, also sie haben meinen allerhöchsten Respekt. Das ist Wahnsinn.
Matthias Altmann habe ich kein Problem damit.
Das sehe ich auch so. Doppel-T und?
Doppel-T und H, ja.
Reitmann.
Altmann, Gegenteil von Jungfrau. Altmann.
Altmann. Okay. Aus Erfurt, oder? Ja, sehr tapfer. Alle Achtung.
Aber hier dürfen Sie jetzt bleiben? Oder
haben nee, das wird gerade ausdiskutiert. Ob ja, ich
das
hier
müssen
uns
die Polizei sagen, dass ich hier...
Ja. Würde ich auch mit rumlaufen.
Weiter so.
Finde ich auch toll, was Sie machen.
Danke.
Gerne.
Bitte? Sind Sie zum ersten Mal hier oder sind Sie immer hier?
Ich bin sonst bei den Gegendemonstrationen immer gewesen. Da gehe ich auch nachher noch wieder hin. Aber heute dachte ich mir nach dem Sonntag bei Winter
hier dürfen Sie jetzt
einfach
bleiben.
Mal ein bisschen.
Sehr ehrenwert, was Sie bekommen. Alle Achtung.
Schön cool. Das ist ja wichtig, glaube ich. Versuchen nicht.
Ah, mit Argumenten kommt man leider nicht weit. Ne?
Also die abgeschaltete Beleuchtung fand ich halt eigentlich auch ein schönes Zeichen.
Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Zeit von der Wortschutzpolizei.
Ja.
Was beabsichtigen Sie denn mit dem Schild?
Vielleicht den einen oder anderen nachdenklich zu machen und zum Gedanken anzuregen.